Ich möchte, dass wir unsere Stelle heute lesen. 1. Petrus Kapitel 5. Wir lesen heute zwei Verse. Das ist nicht viel, aber es ist wie oft vorkommt. Wir kommen zu einem Thema heute, das man wahrscheinlich nicht aussuchen würde, wenn man halt herumschauen würde, welche Bibelstellen sind die ermutigendste, sind die, die uns so Gefühle schenken. Wir kommen heute zu einem Thema, das wir, glaube ich, eher mehr vermeiden würden, wenn wir es könnten. Aber es ist auch ein Thema, das für uns wirklich sehr, sehr wichtig ist. Wir werden heute über den Widersacher sprechen. So, wir lesen heute 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Warum sollen wir nüchtern sein und wachen? Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Herr, bitte zeig uns und hilf uns zu erkennen, dass unser Feind echt ist, aber dass wir immer und ständig auf Jesus schauen und uns nicht einschüchtern lassen und im Glauben stark sind, Herr. Auch wenn wir leiden. Lass uns im Glauben alle unsere Sorgen auf dich werfen, weil wir wissen, dass du dich um uns sorgst. Danke, Herr. Amen. Petrus wusste, wie das ist, mit Satan zu tun zu haben. Petrus hat das in seinem kurzen Lebenserfahrung mit Jesus erlebt. Die zwei Stellen, die mir ganz eigentlich im Sinn kommen, sind Markus 8,33, wo Petrus Jesus mitteilen wollte, er soll nicht am Kreuz sterben. Und Jesus antwortete und sagt zu ihm, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Petrus hat satanische Gedanken da gepflegt und wollte Jesus abhalten von seinem Weg, von den Willen Gottes. Und dann auch, bevor Jesus eben verraten wurde und verhaftet wurde, hat der Herr Jesus mit Simon gesprochen in Lukas 22, die Verse 31 bis 32. Und Jesus, unser Herr, spricht mit Petrus und sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Satan hat Petrus direkt angegriffen durch das, was da passiert ist im Leben von Jesus. Und er wollte ihn sichten. Er wollte ihn zerstören. Er wollte wirklich, dass er Spreu ist statt Weizen. Dass er nicht im Glauben stark bleibt, sondern im Zweifel wie Spreu weggeweht wird. Du bist Weizen, wenn dein Glaube sozusagen stark ist im Herrn. Du bist einer, der den Widersacher widerstehen kannst, wenn du im Glauben am Herrn bleibst. Und das wirst du auch tun, wenn du dein Augen auf Jesus hältst und nicht weggibst. Wir leben heute in einer Zeit, wo dieses Thema der Teufel oder Satan zu einem Faschingsthema geworden ist. Dass irgendwelche Kinder oder Lehrer der Schule sich als Teufelchen verkleiden. Da tragen sie meistens irgendein rotes Anzug und so Hörnchen und irgendein, wie nennt man sowas, ein Gabel oder so, dieses Ding, das sie herumtragen, mit einem Schwanz. Und das soll irgendwie niedlich und nett und schön sein. Interessanterweise ist das überhaupt nicht das Bild, das man in der Bibel findet für Satan, für den Teufel. Was ganz anderes. Man merkt auch heute in den Unterhaltungsmedien werden alle diese okkultistischen Dinge sehr, sehr oft thematisiert als Unterhaltungsthemen. Ob es jetzt Harry Potter sein könnte oder das ist schon einige Jahre zurück, aber diese Twilight-Filme und Bücher, wo es um okkultistische Dinge gegangen sind oder Zombies oder Hexen oder irgendwelche Serien, das mit Engeln oder Dämonen zu tun haben. Das wird alles verharmlost. Es wird so dargestellt als auf der gleichen Ebene wie Mickey Mouse oder auf der gleichen Ebene wie eben Hänsel und Gretel. Und diese Dinge sind halt so interessante Sagen und lustig, aber haben mit Realität nichts zu tun. Die Bibel erzählt uns und sagt uns aber etwas ganz anderes. Satan ist nicht wie ein rotes Ding mit einem Schwanz und Hörner. Satan ist ein Engel. Als Jesus geboren wurde, ist der Engel Gabriel zu Maria gekommen und hat verkündigt, dass sie schwanger sein wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gabriel ist ein Engel. Michael ist auch ein Engel, der Erzengel. Satan ist auch ein Engel. Gott hat Engel geschaffen. Das Problem ist, Satan ist kein gerechter Engel. Wir werden später sehen, genau was mit Satan passiert ist. Aber Satan, der Teufel, der Widersacher, unser Feind, ist ein Engel, der gefallen ist, der als Lebensziel, als existenzielles Ziel hat, alles, was mit Gott und Gerechtigkeit zu tun hat, zu zerstören. Er ist real. Petrus hat ihm begegnet, ist ihm begegnet. Petrus hat auch unter seinem Einfluss gelitten, hat gezweifelt, er hat Jesus auch wirklich verleugnet und verleumdet. Aber jetzt, viele, viele Jahre später, nachdem er mit seinem Brief fast fertig ist, spricht er dieses Thema an und will die Geschwister da warnen und die Geschwister da ermutigen, dass sie verstehen, dieser Kampf, das sie jetzt erleben, dieses Leiden, das sie jetzt erleben, ist nicht auf Menschen grundsätzlich zurückzuführen, sondern auf unseren Feind. Und den kannst du auch widerstehen. Warum? Weil er doch ein brüllender Löwe ist, ja? Er ist ein brüllender Löwe und wir schauen ihm an und denken, der brüllende Löwe, der gerade vor uns steht und uns verschlingen will, der sieht stärker und gefährlicher aus als der Lamm Gottes, der die Sünde der Welt wegnimmt. Löwe oder Lamm, wer ist jetzt hier stärker? Wer ist jetzt hier derjenige, der uns wirklich helfen kann? Es wurde irgendwie gemessen und anscheinend kann man das Brüllen eines Löwen in 8 Kilometer Entfernung noch hören. Stehst du 8 Kilometer weit, hörst du dieser Löwe, der sich bekannt machen will. Dieser brüllende Löwe kann uns leicht einschüchtern, aber wir müssen anders denken und anders verstehen. Wir dürfen biblisch informiert denken. Man überwindet den brüllenden Löwen, indem man ihm fest im Glauben widersteht. Indem man dieser Angeberei, ich bin so groß, ich bin größer als Gott, du musst dich vor mir fürchten, indem wir verstehen, was die Bibel sagt, dass Jesus sagte einfach, weiche von mir, Satan, und er musste gehen. Und er konnte nichts weiteres tun. Wenn wir im Glauben ihm widerstehen, dann lassen wir uns auch nicht einschüchtern, sondern bleiben stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Du sollst dich vor Satan fürchten in eigener Kraft. Du kannst gegen ihn in deiner eigenen Kraft nichts tun. Gar nichts. Du bist hilflos ausgeliefert. Deswegen ist Jesus gekommen. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Deswegen, wenn du an Jesus glaubst, bist du in Christus gerecht, nicht in deiner eigenen Gerechtigkeit. Bist du mit ihm identifiziert. Und wenn du im Glauben Jesus vertraust in deinem Lebensweg, dann wirst du auch alle vorigen Pfeilen der Teufel, der Widersacher, mit deinem Schild des Glaubens abwehren können, weil der Herr Jesus stärker ist als der Feind. Wir wollen heute uns mit diesem Thema auseinandersetzen, aber das, was wir sehen wollen, ist nicht, wie groß und mächtig und stark der Teufel ist, sondern ja, klar und deutlich biblisch identifizieren, biblisch definieren, aber dann, wer ist größer? Wer hat gewonnen? Wer ist der Überwinder? Wie können wir ihn auch überwinden? So, wir fangen heute an mit Satan. Er ist mächtig, aber gefallen. Okay, er ist gefallen. Er ist nicht der Sieger. Er hat versucht, Gott zu besiegen, aber der wurde aus dem Himmel rausgeschmissen. Er ist gefallener Engel. Er ist ein gerichteter Engel. Er weiß, dass seine Zeit kurz ist. Er weiß, was auf ihn wartet. Und er will so viele Menschen, wie er kann, mit sich eigentlich verderben lassen. Die Bibel sagt uns, dass er mächtig ist, aber dass er nicht mächtiger ist als der Herr. Satan, wie gesagt, ist ein geschaffenes Wesen. Er ist nicht ewig. Er ist nicht einer, der ist wie der Herr Jesus. Er hat einen Anfang. Gott hat ihn geschaffen. Wie hat er ihn aber auch geschaffen? Er ist das höchste geschaffene Wesen. Es gibt zwei Stellen im Alten Testament, die eben über Satan, über den Teufel sprechen. Eine davon ist Hesekiel 28. Ihr könnt Hesekiel 28 aufschlagen. Das ist so ja, etwas ja, im, so fast in der Mitte eurer Bibel. Hesekiel 28. Wir haben hier eine Beschreibung von einem König sozusagen. Aber wenn man diese Beschreibung genauer liest, dann merkt man, beschrieben wird hier eine Persönlichkeit, eine Kraft, die mehr ist als bloß ein Mensch. Und wir fangen heute mit Vers 12 an. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr. Du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes warst du. Da ist unser erster Hinweis. Es dreht sich nicht um den König von Tyrus, sondern um eben Satan. Weil im Garten Eden war der König von Tyrus ganz sicher nicht. In Eden, im Garten Gottes warst du. Mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Mit Sardis, Topaz, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvolle hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, da ich ja hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an bis Sünde in dir gefunden wurde. Satan wurde geschaffen als ein abdeckender, schirmender Cherub, steht hier. Er ist als Wesen fabelhaft. Sein Aussehen ist etwas so wie diese viele Edelsteine. Und es wird eben gedacht oder es wird vorgeschlagen, dass es sein könnte, dass als abdeckender Cherub Gott wurde durch Satan abgedeckt und dieses Körper, das er hatte, das so edelstahlähnlich ist, dieses göttliche Herrlichkeit, dieses strahlende Licht auch noch magnifiziert hat. Dass die Herrlichkeit Gottes durch das Wesen Satans sogar noch anders gestrahlt hat. Was für ein Wesen er war, als er geschaffen wurde, um am nächsten zum Herrlichkeit Gottes zu sein, um das abzudecken. Sogar sein Wesen, sein Körper steht in seinen kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten. Es wird auch hier vermutet, dass diese Herrlichkeit in seinem Körper eine gewisse musikalische Auswirkung hatte. Dass durch die Durchstrahlung der Herrlichkeit Gottes, durch das Wesen der Satans, musikalische Töne erzeugt worden sind. Wir sehen hier, dass Satan als Wesen ein musikalisches Wesen ist. Und das merken wir auch heute, wie so oft er musikalische Sachen verwendet, um auch Menschen in einem fleischlichen Art und Weise, in einem gottlosen Art und Weise negativ zu beeinflussen. Er kennt Musik, er ist musikalisch vom Wesen her. Er weiß, wie man es verdrehen, missbrauchen und zur Falle machen kann. So, er hat einen unvergleichlichen Wohnort direkt bei der Herrlichkeit Gottes. Seine Kleidung, wie er ausgeschaut hat, war unvergleichlich. Er hat eine Aufgabe, wirklich eben die Herrlichkeit Gottes abzudecken. Und er war vollkommen in allem, was er, wie Gott ihn geschaffen hat. Wir können es nicht erklären. Wir wissen nur, dass Gott auch Satan mit einem Willen geschaffen hat. Gott hat Satan und die Engel auch nicht als Automaten oder als Roboter geschaffen, sondern als Wesen, die in der Lage waren, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Und es kam irgendwann, niemand weiß genau, wann Satan gefallen ist. Manche glauben, es passierte, nachdem Gott die ganze Schöpfung angeschaut hat und sagte, alles ist gut. Und dass irgendwann zwischen diesem Zeitpunkt und der Sündenfall im Garten Eden, dass Satan gefallen ist. Aber das ist nur eine Vermutung, das wissen wir nicht. Aber der Zeitpunkt kam, wo Satan sich selbst anschaute, seine eigene Herrlichkeit betrachtete und meinte, ich bin nicht weniger wichtig, ich bin nicht weniger groß, ich bin nicht weniger herrlich als Gott. Und wie es hier in Hesekiel 28 steht, dass bis Sünde in dir gefunden wurde. Satan ist der Ursprung der Sünde. Gott hat die Sünde nicht geschaffen. Gott ist dafür nicht zuständig. Satan ist der Ursprung alles Sündiges, alles, was böse ist. Dieser vollkommene Engel, das höchste geschaffene Wesen Gottes, das seine Herrlichkeit abdeckte, wurde stolz, wurde hochmütig. Und wir sehen in Jesaja 14, die zweite Stelle, Jesaja 14, eine Beschreibung. Diese Stelle ist nicht so klar und deutlich mit Satan zu erkennen, aber wie dieser König denkt und handelt, ist eindeutig die Sünde, die Satan hatte. Einer hat Folgendes geschrieben: Nun wird auf die Selbstvergötterung des Königs von Babel, in welcher er das Nachbild des Teufels und das Vorbild des Antichristen ist, zurückgeblickt. Kapitel 14 von Jesaja und Verse 10 bis 15. Sie alle ergreifen das Wort und sprachen zu dir: Ach, du bist kraftlos geworden, wie wir bist uns gleich geworden. Ins Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht. Das Rauschen deiner Harfen, Maden werden dein Lager sein und Würmer deine Decke. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolken hören, den Allermächtigsten mich gleich machen. Was wollte dieser König von Babel und ist ein 1:1 Vergleich mit dem Denken, mit dem Vorhaben von Satan? Man sieht das ganz klar am deutlichsten am Ende da: Ich will mich dem Höchsten gleich machen. Ich bin genauso wichtig, ich bin so stark wie Gott. Und wenn wir zurückdenken zum Garten Eden, daran denken, wie der Feind Eva betrogen hat, er sagte, der einzige Grund, warum Gott dich verboten hat, von diesem Baum zu essen, ist, weil Gott weiß, wenn du davon isst, wirst du so sein, wie er ist. Du wirst unterscheiden können zwischen Bösen und Guten. Du könntest so sein wie Gott. Das war sein Ziel immer. Ich, sagt Satan, will Gott sein. Und das ist, was Egoismus ist. Das ist, was Stolz ist. Ich nehme die Stelle Gottes ein. Ich habe das Sagen. Ich habe das Wort. Ich werde eben das tun, was ich will. Niemand darf über mich herrschen. Niemand darf über mich, darf mir irgendwie irgendwas sagen. Ich bin der Gott meines Lebens. Das ist Satan-Ähnlichkeit. Das ist eben Sünde in unserem Herzen. Jesus kam, damit wir davon losgekauft werden können und nicht Satan-ähnlich handeln und denken, sondern Christus-ähnlich, so wie Gott uns eigentlich ursprünglich geschaffen hat. So, Satan ist das höchste geschaffene Wesen. Er hat eine unglaubliche Stärke und Macht und Fähigkeit. Wir dürfen auch nicht vergessen, Satan lebt oder ist schon in dieser Welt dabei seit Anfang an. Er kannte Adam und Eva. Wie viel Erfahrung, glaubt ihr, hat Satan und seine Helfer, die Dämonen, diese andere gefallenen Engel, wie viel Erfahrung haben sie damit, Menschen zu verführen, Menschen zu versuchen? Wie gut sind sie bei ihrer Arbeit sozusagen? Ich denke, wenn du so viele tausende Jahre Erfahrung sammeln könntest, würdest du auch wahrscheinlich ziemlich gut sein in das, was auch immer du tust. Sie kennen menschliche Natur besser als alle anderen. Und sie wissen, er weiß, wie er uns versuchen kann und zu Fall bringen kann. Deswegen brauchen wir den Herrn Jesus. Er ist auch sehr organisiert. So, Entschuldigung, jetzt habe ich gar nicht gemerkt. Diese Dinge haben wir schon angeschaut. Satans Sünde waren wirklich Dinge, die er aus, ja, Jesaja 14. Ich will mich auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden sitzen. Diese Liste könnt ihr gerne in Jesaja 14 zu Hause auch nachlesen. Aber zum dritten Punkt heute, er ist auch organisiert. Er geht organisiert gegen Gott vor. Sicherlich auch, wenn man daran denkt, wie viel Zeit er jetzt schon aktiv ist, er weiß, wie man das am besten macht. Er schaut, dass so weit wie möglich die verschiedenen Bereiche der Welt abgedeckt sind. Wir sehen das in Epheser 6, Vers 12, wo da steht, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Diese Worte, die wir hier finden, sind Worte, die auch eine Struktur hinter sich haben. Gewalten, Weltbeherrscher der Finsternis, Herrschaften, eine Ordnung. Wer ist der Herrschaft hier? Wer ist der oberste Herrschaft in diesem Bereich? Wenn du Daniel liest, dann wirst du auch vom Propheten Daniel merken, dass es sogar für gewisse Nationen eine gewisse dämonische Zuständigkeit gegeben hat. Mehr wissen wir nicht. Und wir sind nicht gut beraten, irgendwie zu versuchen, alles zu verstehen, was mit diesen finsteren Mächten zu tun hat. Es reicht einfach zu wissen, dass sie da sind, dass sie organisiert sind und dass sie uns zerstören wollen. Sie haben vor, die ganze Schöpfung Gottes zu zerstören. Satan ist nicht allein in seinem Kampf gegen Gott. Er hat viele gefallene Engel, die mit ihm eben gefallen sind, die nennen wir heute natürlich Dämonen. Und diese Realität ist etwas, das der Herr Jesus auch ganz deutlich in seiner Zeit, als er auf Erden war, bewiesen hat und bestätigt hat. Als er mit Dämonen sogar gesprochen hat. Sogar die Dämonen gefragt hat, wie heißt du? Warum? Er kennt sie alle. Er hat sie geschaffen. Er weiß, wer diese Engelswesen sind. Wo die Engel auch vor Jesus, diese Dämonen vor Jesus sogar Angst hatten und sagen, bitte schick uns nicht in den Abgrund. Dann sagt Jesus, okay, dann gehst du in diese Schweine da drüben. Es ist eine reale Welt. Man könnte schon sagen, zum Beispiel, Engel sind eine Art Alien, außerirdische Wesen. Sie wohnen nicht in irgendeinem weit entfernten Planeten. Aber die sind lebendige Wesen, die nicht menschlich sind, die Gott geschaffen hat, die sehr aktiv sind in dieser Welt und Satan ist ihr Anführer. Satan ist sehr, sehr gefährlich. Jesus hat von ihm Folgendes gesagt in Johannes 8, Vers 44, als er mit den Pharisäern gesprochen hat, die eigentlich Satan und seine Ziele gedient haben. Hier haben wir religiöse Führer, die Satan ähnlich handeln und Satan ähnliche Ziele verfolgen. Und Jesus spricht in Johannes 8, Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an. Wieso sagt Jesus das? Ein Menschenmörder. Naja, was ist daraus entstanden, als er Eva betrogen hat und Adam dann gesündigt hat? Was fing an? Der Tod. Wie viele Menschen sind gestorben seit diesem Zeitpunkt? Alle. Ich glaube, mehr kann man nicht sagen von einem richtigen Holocaust. Also wir haben in unserer Welt schreckliche Führer und Leiter erlebt in dieser Welt. Politische Leitungsfiguren über die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch, die unzählige Menschen zerstört und umgebracht haben. Aber wer ist der, der dahinter steckt? Wer ist der höchste Kriminelle in dieser Welt? Sein Name heißt Satan. Und er ist echt. Jesus sagt, ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. denn er ist ein Lügner und der Vater derselbe. Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit. Jesus kann nicht lügen. Jesus kann nur die Wahrheit sagen. Warum? Weil er selbst die Wahrheit ist. Satan, der Widersacher, ist ganz anders. Würde er solche Sachen, so eine Behauptung sagen, müsste er sagen, ich bin der Zerstörungsweg, ich bin der Lüge, ich bin die Verführung, ich bin derjenige, der euch zerstört und umbringt. Das ist, wer Satan ist. 2. Korinther 11, Vers 14 sagt, dass er sich als Engel des Lichts gerne verkleidet. Das heißt, er stellt sich gerne dar, als ob er Licht strahlen würde, als ob er positiv wäre und gut wäre, aber dafür ist er Finsternis pur. In Matthäus 25, Vers 41, unser Herr Jesus offenbart uns, warum es heute eine Hölle gibt. Es ist nicht, weil Gott will, dass du dorthin kommst, deswegen ist Jesus gekommen. Jesus starb am Kreuz, damit jeder einzelne Mensch, der in dieser Welt lebt, die Möglichkeit hat, von dieser Hölle entkommen zu können. Weg von diesem Verdammnis, das Satan in diese Welt hineingeführt hat. Jesus starb, damit du dort nicht hinkommst. Der einzige Grund, warum es eine Hölle gibt, sagte Jesus in Matthäus 25, 41, geh hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Menschen haben heute so ein Problem immer wieder mit der Hölle. Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? Die Frage ist eigentlich eine ganz andere. Was soll ein liebender Gott tun mit einem Teufel? Soll er ihm einfach ewig lang herrschen lassen, wirken lassen? Soll es nicht ein Ende für ihn geben, das seine Taten auch entspricht? Kann nur ein Gott so mit einem so einem schlimmen Kreatur wie Satan umgehen? Ja. Warum würden Menschen hinkommen? Und die Antwort darauf? Wer Satan glaubt, wird dorthin kommen, wo er hingeht. Das ist eine sehr persönliche Sache. Wem willst du vertrauen? Dein Schöpfer? Jesus Christus oder der Rebell, Satan, der gefallene, abdeckende Cherub, der dir nur die Zerstörung anbietet durch seine Lügen. Satan ist real. Was sollen wir tun? Sind wir hoffnungslos ausgeliefert? Nein, haben wir schon gesehen. Wir sind nicht hoffnungslos ausgeliefert. Wir können wirklich Widerstand leisten. Erkenne, wie Satan wirkt. Und leiste Widerstand. Liebe Geschwister, wir wollen nicht auf Satan ständig schauen. Es gibt gewisse Menschen und auch Gemeinden, die ständig überall Satan sehen. Sie kommen in einen Raum und dann betet irgendjemand und sagt, okay, Satan, ich befehle dich, geh heraus. Das findest du nirgendwo in der Schrift. Nirgendwo findest du das in der Bibel. Ganz im Gegenteil, liest du Judas, einen Brief Judas, da steht drin, dass nicht mal Michael, der Erzengel, Satan herumbefohlen hat. Sondern im Namen Gottes hat er mit ihm gesprochen. Und heute gibt es Menschen, die wirklich biblisch nicht besonders gut fundiert sind, die glauben, sie hätten das Recht, Satan herumzubefehlen. Und sie wissen nicht, mit welcher Macht sie da herumspielen. So widersteht man dem Teufel nicht, indem man meint, man wäre stärker, als er ist. Und dass man irgendeine Autorität hat im eigenen, in seinem Sinne. Der einzige, der Autorität hat, ist Jesus Christus. Und daher dürfen wir wirklich erkennen, was sind seine Methoden, unser Feind, und wie hat Jesus Christus dafür gesorgt, dass diese Methoden überwunden werden können. Dass wir Widerstand leisten können. Erkenne, dass Satan wirkt und leiste Widerstand. Sei sehr vorsichtig. Verstehe, er ist echt gefährlich, aber er ist einer, der auch besiegt werden kann in Christus. So, als erstes, er ist der Widersacher. Das Wort Widersacher ist wirklich ein juristisches Wort, ein Fachbegriff, das heißt Prozessgegner. So wie auch für jeden anderen ernstzunehmenden und besonders feindseliger Gegner wird dieses Wort gebraucht oder verwendet. Jemand, der gegen dich wirkt, dein Widersacher oder dein Prozessgegner, er kämpft gegen dich persönlich. Das andere Wort, das wir hier in 1. Petrus finden, in unserer Stelle, Vers 8, euer Widersacher, der Teufel. Teufel bedeutet Verleumder. Oder der Name Satan bedeutet Verkläger oder Ankläger. Satan ist der, der gegen dich wirkt, der gegen dich spricht, der dich wirklich zerstören will. Und Jesus sagt in Johannes 12, 31 und Johannes 14, 30 und Johannes 16, 11, dass Satan der Fürst dieser Welt ist. Diese verlorene Welt wird von ihm beherrscht. Daher, da er ist, wer er ist, sollen wir sein, was hier steht in Vers 8, seid nüchtern und wacht. Wie kannst du Widerstand leisten, dem du nicht einschläfst? Klingt das irgendwie, kommt uns das irgendwie bekannt vor im Leben von Petrus? Was hat Petrus getan in der Nacht, bevor er so absolut schrecklich versagt hat? Er ist eingeschlafen im Garten Gethsemane. Der Herr Jesus betet und bittet Gott um Kraft und um Weisheit, um Führung und sagt zu seinen Jüngern, bitte betet mit mir, wacht und betet. Und was tut Petrus? Ich schaffe es nicht, ich bin zu müde. Möchte aber etwas hier vorschlagen. Du und ich wissen, wie es ist, müde zu sein. Wer hier behauptet, dass er niemals beim Beten eingeschlafen ist? Das kann ich nicht behaupten, ich habe es getan. Es ist eigentlich wirklich dumm, aber ich habe auch in meiner Studienzeit, war ich für ein Studienheim zuständig für einen Gang. Da waren viele Zimmer in diesem Gang und ich durfte da einfach die Studenten dort betreuen. Ich war zuständig halt dafür und ich habe dann in diesem christlichen Uni dann alle eingeladen. Du, stehen wir auf und beten wir gemeinsam, bevor wir den Tag angehen. Es waren leider nicht extrem viele, die das wahrgenommen haben. Wahrscheinlich sollte ich es auch nicht getan haben, weil ich bin dann auch rausgegangen und dahingesetzt. Da waren wir einmal zu zweit. Mein Freund hat begonnen zu beten. Und als ich dran war, herrschte Stille und tiefes Atmen. Ich war weg. Und er hat mich aufgewacht. Hey, ich dachte, wir wollten beten. Du und ich sind müde oft. Darum geht's nicht, dass du perfekt sein und nie müde bist. Aber ich möchte ein anderes Beispiel geben. Schläfst du ein, wenn du Angst hast? Schläfst du ein, wenn es dir klar ist, es gibt Bedrohung, es gibt wirklich eine Gefahr hier? Ich bin einer, der sehr gerne Geschichte liest. Und ich habe in den letzten paar Jahren ein Buch eigentlich gelesen, ich habe es angehört, unterwegs mit so einem Audiobuch. Und es drehte sich um den Krieg in den Pazifik, im Zweiten Weltkrieg. Und Soldaten, die da in der Nacht dann Wache halten mussten. Und wie sie vor lauter Angst nicht schlafen konnten. Und die schlafen sollten, auch nur ganz oberflächlich schlafen konnten. Wieso? Warum? Der Feind lauert da draußen. Der Feind will uns umbringen. Der Feind will uns zerstören. Und in diesem Sinne, wenn wir erkennen, dass wir in einem geistigen Kampf sind, dann werden wir aufhören, Ausreden ständig zu geben und sagen, ich habe keine Zeit oder ich bin zu müde oder ich kann dies und jenes nicht machen. Ich habe keine Möglichkeit, gegen den Feind zu widerstehen. Weil wenn wir nicht beten, wenn wir keine Zeit in im Wort Gottes verbringen, dann werden wir von ihm zwangsweise eigentlich wirklich Schaden erleben. Weil wir dann schwach sind. Und er ist nämlich einer, der geht umher wie einer brüllender Löwe. Dieses Umhergehen ist ein Bild, das zeigt wirklich andauernd herumläuft und sucht. Wie auf der Jagd. Und Satan schläft nicht. Und Satan wird auch nicht müde. Und er sucht für gute Gelegenheiten. Er kennt dich und mich perfekt. Und er will dich und mich umlegen, zerstören. Und wie tut er das? Wie ein brüllender Löwe. Und hier ist interessant, weil vielleicht hast du dir auch die Frage gestellt, aber Löwe brüllt nicht auf der Jagd. oder? Könnte sein, dass der Löwe in eine Richtung brüllt und dann die Leute, die Beute in eine andere Richtung verscheuchen soll, damit dort die stille Löwen sie umlegen können. Aber grundsätzlich, ein Löwe brüllt, wenn er sein Revier, sage ich das richtig? Revier, danke schön, wenn er sein Revier als sein Revier bezeichnen will. 8 Kilometer weit kann man das hören. Roar! Ich bin König dieser Ort. Das gehört mir. Wenn du hier in meinem Revier eintrittst und hineinkommst, musst du mit mir rechnen. Das gehört mir. Er will uns einschüchtern und uns sagen, diese Welt gehört mir. Du kannst hier nichts tun. Du kannst nicht stark sein. Du kannst nicht irgendwas tun, das ich nicht zerstören kann. Er will uns einschüchtern. Er sucht, wen er verschlingen kann. Und er meint, wenn du versuchst, in meinem Bereich irgendwas zu machen, dann werde ich dich zerstören. Er will, dass du und ich anfangen, die Macht und Kraft unseres Herrn anzuzweifeln, dass wir aufhören, in seiner Kraft zu handeln und dass wir vor lauter Angst und Schrecken davonlaufen. Nichts sagen, nichts tun, effektiv unbrauchbar sind für unseren Herrn, weil der Löwe brüllt und sagt, ich bin so stark, ich werde euch zerstören. Vielleicht sitzt du da heute und du sagst, okay, das ist schlimm. Aber Stan, bitte, das ist extrem abstrakt. Also, was soll ich tun? Ich gehe nach Hause und höre auf eine brüllende Löwe irgendwo? Oh, ich hab's gehört. Oh, Vorsicht. Wie greift Satan uns an? Ich möchte heute sehr schnell, und wer mehr Informationen haben möchte, ich kann gerne auch meine Notizen dies weitergeben, möchte sehr schnell Methoden unseres Gegners erwähnen heute. Wie tut er das? Wie will er dich und mich wirklich unbrauchbar machen? Es gibt 3 Bereiche, die wir heute betrachten werden. Erstens, Satans Kampf gegen das Wort Gottes. Zweitens, Satans Kampf gegen das Volk Gottes. Und dann drittens, Satans Kampf gegen Menschen allgemein. Alle Menschen in der Welt. Gegen das Wort Gottes. Was tut er? 1. Mose 3,1. Er stellt das Wort Gottes in Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Und wie viele Leute sind unterwegs Richtung Hölle, weil sie sagen, das Buch kannst du nicht glauben. Was soll das? Das ist nur ein Buch wie alle anderen. Aber sie haben sich nicht auseinandergesetzt mit diesem Buch. Sie wissen nicht mal, was da drinnen steht. Sie haben nie mit einem offenen Herzen die Frage gestellt, wie kann es sein, dass ein Buch, das so alt ist, bis heute von so vielen Menschen geehrt wird und geliebt wird und geglaubt wird. Weltübergreifend, in allen Nationen, überall auf dieser Welt. Was tut der Feind? Er stellt das Wort Gottes in Frage. Was tut er dann auch? Er hindert die Verkündigung des Wortes. 1. Thessalonicher 2, Vers 18. Paulus sagt, ich wollte zu euch kommen, aber Satan hat uns gehindert. Drittens, was wir sehen, ist, er verdreht das Wort Gottes. 2. Korinther 11, Vers 13, da schreibt Paulus, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Sie darüber nachgedacht, wie der Feind dieses Wort angreift? Er greift es an und sagt, brauchst du gar nicht ernst nehmen. Oder er greift es an und sagt, es ist nicht zuverlässig. Oder verdreht es, damit du nicht mal verstehst, was da drin steht. Weil da steht irgendeiner da vorne und behauptet, dass er daran glaubt. und sagt genau das Gegenteil von dem, was wirklich da drin steht. Ich möchte hier eine kurze Warnung geben. In einer Gemeinde, wo irgendwas anders als das Wort Gottes im Mittelpunkt steht, lauft man Gefahr. Es gibt wirklich Gemeinden, wo im Mittelpunkt steht Unterhaltung oder im Mittelpunkt steht irgendwelche Gefühle oder irgendwelche Erfahrungen und Erlebnisse. Und das Wort Gottes wird natürlich immer wieder angesprochen, es kommt immer wieder vor, aber die Geschwister werden nicht wirklich ermahnt und ermutigt, selbst im Wort zu lesen und sich selbst mit dem Wort auseinanderzusetzen, selbst zu wissen, wer Jesus ist. Sondern sie sagen halt, komm her zu uns in der Gemeinde und du wirst ein tolles Erlebnis haben. Und dann geh nach Hause und hoffentlich geht es dir gut durch die Woche durch. Eine Gemeinde, die die Geschwister in der Gemeinde stärkt, damit sie den Feind widerstehen können, ist eine Gemeinde, die wortzentriert ist. Jesus hat eine direkte Begegnung mit dem Feind gehabt, mit Satan gehabt. Und Jesus Christus hat jedes Mal gegen seine Versuchungen mit dieser Aussage geantwortet, es steht geschrieben. Und wenn du gegen die Anfeindungen, gegen die Versuchungen des Feindes nicht mit solchen Worten antworten kannst, es steht geschrieben. Gott hat mir gesagt, Gott hat mir versprochen. Wenn du nicht biblisch reden kannst, dann bist du verletzbar. Dann kann der Feind Lügen in deinem Herzen pflanzen. Und du hast nichts, womit du dagegen kämpfen kannst, weil du nicht weißt, was die Wahrheit ist. Liebe Geschwister, es bringt uns gar nichts, wenn wir religiöse Veranstaltungen besuchen, aber im Wort Gottes nicht stark sind. Selbst nicht gegründet sind im Wort. Selbst nicht Zeit nehmen für das Wort. So erstens, der Feind greift das Wort Gottes an. Das ist eine seiner Methoden. Er brüllt und sagt, das Wort kannst du nicht glauben. Das Wort ist nichts. Und das Wort bedeutet etwas, das es nicht wirklich bedeutet. Natürlich, wer dagegen wirkt, ist der Herr Jesus und der Heilige Geist. Und wenn du anfängst, im Wort zu lesen und wirklich dich damit auseinanderzusetzen und betest und sagst, lieber Gott, ich möchte dich auch wirklich kennen, wie es in deinem Wort steht. Der Geist Gottes wird dann genau das tun, was in eben Johannes 16 steht. Er wird überführen von Gerechtigkeit und Gericht, Sünde von Gerechtigkeit und von Gericht. Er wird dir zeigen, warum du Jesus brauchst. So zweitens, Satans Kampf gegen das Volk Gottes. Er versucht uns mit irdischen Vergnügungen. Als er mit Jesus in der Wüste war und Jesus versucht hat, hat er gesagt, Jesus hatte Hunger. Und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er sagt zu Jesus, hey, du willst etwas essen? Hast du Hunger? Sündige, damit du essen kannst. Irdische Vergnügen, irdische Befriedigung von unserer eigentlich nicht sündhaften Begehren. Ist es sündig zu essen? Ist es sündig, Hunger zu haben? Nein. Aber in dieser Art und Weise wäre es sündig gewesen, sein Macht zu missbrauchen, um sich selbst irgendwie zu befriedigen. Da sehen wir auch zweitens, er versucht uns dazu, Gottes Plan zu umgehen, statt Gottes Weg zu gehen, dass wir unseren eigenen Weg gehen, Ausreden finden. Da sehen wir auch in Matthäus 16, wo der Petrus eben Jesus beiseite gebracht hat. Und wie wir vorher erwähnt haben, Petrus sagte zu Jesus, du sollst jetzt nicht sterben. Das sollst du nicht machen. Dir soll es nicht widerfahren. Woher kam das? Direkt von Satan her. Den Leidensweg ist ein schlechter Weg, auch wenn es Gottes Wille ist. Das soll dir nicht widerfahren. Das soll ich nicht erleben. Jesus hat auch schon gesagt, wer sein Jünger sein will, der darf ein Kreuz auf sich täglich aufnehmen. Heißt das, dass man ab und zu auch leidet? Ja, damals vor allem sehr viel. Und was wissen wir, was die Zukunft bringt? Keiner von uns weiß das. Aber wir glauben den Falschen, wenn wir glauben, es wäre irgendjemand jemals berechtigt, Jesus aufzugeben und Satan nachzufolgen, weil es dadurch sicherer wäre oder besser wäre oder irgendwie vorteilhaft wäre zu sündigen. Es ist niemals vorteilhaft zu sündigen. Und Satan will uns so wirklich zerstören. Es ist nie Gottes Plan, dass wir sündigen, um etwas Gutes zu tun. Niemals. Der Zweck heiligt niemals den Mittel. Was macht er noch? Er will uns einschüchtern, das wir hier gesehen, wie ein brüllender Löwe, dass wir Angst haben. Noch dazu, er stellt eine Falle für uns. Er will, dass wir sogar als Christen uns mit Streitfragen und mit nebensächlichen Punkten so derartig befassen, dass wir die hauptsächlichen Punkte völlig ignorieren. Und deswegen steht in 2. Timotheus 2, Vers 23, die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lernen, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Das ist, was der Feind tut. Er will uns ablenken von dem, was wichtig ist, und uns fokussieren auf irgendwelche Streitfragen, irgendwelche Nebensächlichkeiten, damit wir unbrauchbar sind für den Herrn, dass wir Gnade nicht vermitteln, dass wir nicht die Liebe Gottes, die Gerechtigkeit Gottes wirklich im Mittelpunkt des Lebens haben. Das sehen wir auch, wie er uns versucht, in dieser Stelle in Apostelgeschichte Kapitel 3, wo der Ananias und Sapphira ein Grundstück verkauft haben, das haben wir auch am Mittwochabend angesprochen, wo sie haben ein Grundstück verkauft und haben das Geld behauptet, das Geld zur Gemeinde gebracht und das Gemeinde gespendet, aber sie haben gelogen, sie haben nur nicht den gesamten Verkaufswert gebracht, nur ein Teil davon, und den anderen Teil haben sie für sich selbst behalten und wollten so angeben, als ob sie alles dem Herrn gegeben haben. Und als Petrus mit den Ananias spricht, sagt Petrus: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Liebe Geschwister, ich kann es nicht erklären. Ich brauche es auch nicht erklären zu können. Aber ich bin mir sicher, dass du, genauso wie auch ich, Gedanken erlebt haben, die nicht von dir kommen. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Aber ich weiß nur, dass ich das erlebt habe. Dass ich manchmal Gedanken kommen in meinem Sinne, wo ich zum Beispiel spring ab. Du sagst, was? Wo kommt sowas? Das ist ja echt komisch, oder? Was tust du, wenn du irgendwelche Gedanken hast, die du weißt, völlig falsch und verkehrt sind? Was hätte Ananias tun sollen, als er diese Idee hatte? Hey, ich habe eine tolle Idee. Wir haben zu 100.000 verkauft, wir behalten 20.000 und sagen, es haben nur 80.000 dafür gekriegt. Und dann schauen uns alle an und meinen, wir sind so gut. Wo kam diese Idee her? Was hätte Ananias sagen sollen? Er hätte sofort sagen sollen, was für eine dumme Idee. Woher kam das? Das kam nicht vom Herrn. Das ist eine Lüge. Es kann nicht vom Herrn gekommen sein. Entweder war das mein Fleisch oder selbst der Feind hat mir diese Idee im Kopf gegeben. Ich kann es nicht erklären, aber die Gedanken, die nicht mit Gott zu vereinbaren sind, die dürfen wir ganz ruhig einfach ablehnen und sagen, nein, das bin ich nicht, das will ich nicht, das lehne ich ab. Ich bin nicht bereit, diese Gedanken weiter zu verfolgen. Was wir auch sehen, eine seiner Methoden ist in Epheser 4. Sehr gerne macht er uns unbereit, andere Menschen Vergebung zu spenden. Verbittert zu sein. Keine Vergebungsbereitschaft in unserem Herzen zu haben. Epheser 4, Vers 26 sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter über euren Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wenn du verbittert in deinem Herzen bist, hast du dein Herz viel Raum reserviert in deinem Herzen für, nicht für Jesus, weil Jesus am Kreuz sagte, vergib sie, Herr, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist, was Jesus tut. Ein Herz, das sagt, bring sie um, richte sie, mach sie alle kaputt. Das ist nicht das Herz des Herrn. Das Herz der Teufel. Aber Mann, das ist schwer, oder? Aber du weißt ja nicht, was der getan hat oder was sie getan hat. Weißt du, was du gegen Jesus getan hast? Wer ist frei? Der, der Vergebung geben kann? Oder der, der verbittert ist? Wer ist gekettet mit seiner Vergangenheit oder ihrer Vergangenheit? Der, der Vergebung spenden kann? Oder der, der sagt, oh, bis da irgendwie der was spürt, dann bin ich einfach sauer. Du bist nur frei, wenn du Christus Raum in deinem Herzen gibst und nicht den Feind. Weil so gerne wirkt er. So gerne will er, dass du unbrauchbar bist für Gott, weil dein Herz voll ist mit Bitterkeit. So er kämpft gegen das Volk Gottes. Und er kämpft auch gegen Menschen allgemein. Er verblendet ihre Sinne. 2. Korinther 4,4 sagt, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Warum ist es, dass so viele Menschen, du redest mit diesen Menschen, du erzählst von Jesus und die schauen dich an, wirklich, als ob ich höre deine Worte, ich höre, was du sagst. Aber ich verstehe kein Wort davon. Wovon redest du da eigentlich? Warum ist das? Weil sie alles, was sie hören, durch einen Filter hören. Das, was sie erlebt haben, das, was sie in der Vergangenheit gedacht haben. Die verdrehte Sachen im Wort Gottes. Ich habe einen Bekannten, den ich extrem sehr schätze und ich bete immer noch für ihn und ich hoffe, dass er eines Tages sich mit dem Wort auseinandersetzen wird. Jedes Mal, als ich ihm dazu aber sage, hey, weißt du was, du solltest selbst im Wort lesen. Er sagt, na, das habe ich da in der katholischen Schule gemacht, da haben sie es in unserem so reingestopft und ich will nie mehr was damit zu tun haben. Verblendet und meint, das kann mir nichts bringen, nichts geben. Wie kann man diese Verblendung aufheben? Es gibt nur ein Gegenmittel. Das ist, okay, vielleicht verstehst du nicht, wie das funktionieren soll, aber setz dich damit auseinander. Das Wort Gottes ist das Licht für deinen Weg. Du brauchst das Wort. So er verblendet ihre Sinne, er täuscht und sagt, geh dort nicht, lies das nicht, nimm das nicht ernst. Und wenn du ihm folgst, wenn du zuhörst und das machst, dann hat er dich in seine Falle fest. Was noch? Er versucht uns durch unsere Begierden. Epheser 2:2-3. Wie leben Menschen ohne Jesus? In denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, der Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wer ist das? Das ist Satan. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Was tut der Feind? Er sagt, lebe für dich, schau auf dich, folge deine Wünsche, deine Begierden, tu, was du möchtest. Und was tut er noch allgemein zum Schluss in diesem diesen Teil hier, er lügt uns einfach direkt an. Verspricht uns die Welt und liefert gar nichts. Er lügt uns direkt an. 1. Timotheus 4, Vers 1 sagt, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich ihrer führenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Überleg dir das, ihre führenden Geistern und Lehren der Dämonen. Wozu zählen diese Ideen oder Gedanken? Mormonen, Islam, Zeugen Jehovas, Buddhismus, liberales Christentum, alle Glaubensrichtungen, die das Evangelium Jesu, das Wort Gottes verleugnen, gehören dazu. Alle. Es gibt nur einen Weg. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So er lügt Menschen direkt an. Und du hast manchmal mit diesen Menschen zu tun und du merkst, der ist wirklich aufrichtig in seiner Glaube an Buddhismus oder an irgendeine andere Glaubensrichtung. Der ist überzeugt davon. Und die Antwort darauf ist, das glaube ich. Das glaube ich. Du kannst überzeugt sein von Lügen. Es ist leicht möglich, das zu sein. Wie sollen wir wissen, dass wir nicht überzeugt sind von einer Lüge? Und wieder darauf zurück, okay. Wenn es deine Meinung ist und du findest es in diesem Buch gar nicht da, dann pass auf. Tradition und ja, Kreativität ist nicht gefragt, sondern die Wahrheit ist, was wir brauchen. So, wie können wir ihn widerstehen? Er ist schon besiegt. Unsere Stelle sagt uns eben, er ist wie ein brüllender Löwe, den er verschlingen kann. Ich hoffe, jetzt haben wir einen Kontext. Jetzt wissen wir ungefähr, was er tun will, wie er uns angreifen will. Und Vers 9 sagt dann, dem widersteht fest im Glauben. Fest im Glauben. Er ist schon besiegt. Jakobus 4, 7 bis 8 sagt, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Wie willst du Satan überwinden? Indem du aufhörst, ein geteiltes Herz zu haben. Römer 12, 1 und 2. Alles für Jesus. Ein Gott wohlgefälliges Opfer möchte ich sein. Er ist mein Herr. Er bestimmt mein Leben. Es gibt keinen besseren Weg für mein Leben. Und Offenbarung 12, Vers 11 sagt, wie die jungen Männer den Feind Satan überwunden haben. Vers 11 in Offenbarung 12 steht, sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wie kannst du Satan überwinden? Indem du verstehst, es gibt sogar Dinge, die wichtiger sind als dein eigenes Leben. Und wer ist das? Jesus. Niemand hat einen Todeswunsch. Aber wenn jemand vor dir steht und sagt, hey, verleugne Jesus und du lebst, oder bleib dem Herrn Jesus treu und du stirbst, da brüllt der Löwe sehr, sehr laut. Sehr laut. Und was wird entscheiden, was ich und was du tun werden in diesem Moment? Woran wir glauben. Was wir als Wahrheit betrachten, dem widersteht, wie es hier steht, fest im Glauben. Und wenn du die Geschichte der Gemeinden verfolgst in den letzten 2000 Jahren, da siehst du, wie das immer wieder auch vorgekommen ist. Ich habe in meinen Recherchen von einer Frau gehört, die ich gelesen, ich noch nie bis jetzt von ihr gehört habe, die Marie Durand. Kennt irgendjemand ihr Marie Durand? Eine Hugenottin aus Frankreich. Sie lebte eben im Jahr 1711 bis 1776 in Frankreich. Die Protestanten, also die lutherische Glaube war das Evangelium. Du wirst nicht errettet durch irgendwelche Sakramenten. Du wirst errettet, weil Jesus für dich gestorben ist, weil er auferstanden ist und du musst einfach glauben. Du darfst glauben. Sie lebte in dieser Zeit als 19-Jährige wurde sie inhaftiert. Wieso haben sie jetzt eine 19-jährige Frau inhaftiert? Was hat sie so schlimm getan? Naja, ihr Bruder war ein sehr starker und von Gott gesegneter Prediger. Und was haben sie dann getan? Um den Bruder zu kriegen, sage ich mal, haben sie die Schwester eingekerkert und sagten, okay, du musst verraten, wo er ist, oder er muss sich aufgeben, oder irgendwie, damit wir zu dem Bruder gelangen können. Die 19-Jährige, eben Marie Durand, befindet sich in Gefangenschaft. Sie war aber nicht bereit, ihr Bruder zu verraten. Die haben ihr gesagt, schau, du kannst jederzeit das Gefängnis verlassen. Jederzeit. Das Einzige, was du tun musst, ist verleugnen, was du glaubst. Kehr Jesus die Rücken. Geh unseren Weg, du kommst hier raus. 38 Jahre lang. Es steht, sie hat viele Briefe in dieser Zeit geschrieben und es wurde gesagt über ihr Leben, unter den menschenunwürdigen Haftbedingungen in dem Gefängnisturm war Marie Durand Seelsorgerin. Ihre Mitgefangenen. Sie bestärkte die bis aufs Skelett abgemagerten Frauen, am reformierten Glauben festzuhalten und nicht den Weg in die St. Ludwigskapelle anzutreten, um diesen abzuschwören. Bleib Jesus treu. So, wenn du sowas liest, dann denkst du, was nennt man das? Man nennt das, was eigentlich diese Marie in einem Stein geritzt hat. Das sieht man sehr nicht so klar, aber hier sieht man es etwas klarer. Resister. Ich kann Französisch nicht, aber widersteh. Ich widerstehe dieser Zwang. Der Löwe brüllt, aber ich widerstehe. Ich gehe nicht mit. Wie kannst du den Feind widerstehen? Nur indem du nicht mitläufst. Nur indem du sagst, nein, Jesus ist mein Herr, komm was will. Und ich folge nicht die Lügen und die Betrügen dieser Welt und dieser, der Feind. Ich widerstehe gegen Satan. Marie Durand, man weiß nicht genau, aber man kann wirklich sagen, sie ist fest in ihrem Widerstand geblieben, bis sie dann freigelassen wurde, ohne dass sie dem Herrn wirklich verleugnen musste. Unsere Zeit ist ab, aber wir wollen auf jeden Fall den letzten Teil unseres Vers anschauen. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eure Bruderschaft, die in der Welt ist. Das heißt, was du erlebst in deinem Kampf, in deiner Situation, ist etwas, das viele andere Menschen auch erleben. Du bist nicht allein. Lies die Bibel durch. Wie wir heute gehört haben, Tunesien. Es gibt Menschen, die treu bleiben unter schwierigen Herausforderungen. Du stehst nicht alleine da. Und eines Tages stehst du vor Gott. Und dann wirst du, was haben wir schon gelesen, dich jubelnd freuen. Wir werden alle dann vor dem Herrn in der Ewigkeit eine Freude, eine jubelnde Freude erleben, wo wir erkennen, der Krieg ist vorbei. Es ist vorbei. Denk zurück am Zweiten Weltkrieg oder an irgendwelche Kriege, wo es dann vorbei ist. Was tun die Menschen, die daran gelitten haben? Sie sagen, ach schade. Nein, die daran gelitten haben und die sich nach Freiheit gesehnt haben, sie tanzen in den Straßen. Der Tag kommt. Lies zu Hause Epheser 6, Vers 11 bis 18, heute Nachmittag, bitte. Lies zu Hause, was für eine Waffenrüstung Gott uns gegeben hat, wie wir ihm widerstehen können. Glaube fest an seinem Wort. Steh nun fest und trage den Schild des Glaubens. Ich möchte mit einer Stelle abschließen heute. Wie hat Paulus dann Römer 16, also Römerbrief, abgeschlossen? Mit einer Verheißung eigentlich. Römerbrief erzählt uns, was das Evangelium ist und was für eine Auswirkung das Evangelium in unserem Leben hat. Und dann schließt er ab mit in Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Satan ist besiegt. Er weiß es. Wir sind klug, wenn wir erkennen, dass er gegen uns kämpft. Aber wir sind weise, wenn wir uns auf Jesus fokussieren und in seiner Kraft, in der Kraft seines Wortes, zum Gegenangriff ausrücken und ihm stark widerstehen, damit er auch flieht, damit das Wort Gottes auch wirkt. Wie steht es bei dir heute? Kannst du in deinem Herzen auch wirklich sagen, ja, ich stehe fest im Glauben. Ich bin mir überzeugt, dass der Feind besiegt ist, dass Jesus der Herr ist, dass wenn ich eines Tages sterbe, da gehe ich sofort zum Herrn. Und wenn der Feind mich sogar umbringen sollte, was ich nicht will, dann hat er mich eigentlich erlöst. So ist die Wahrheit in Christus. Was der Feind uns sagen will, ist, diese Welt ist alles, was es gibt. Es gibt nichts weiteres. Er brüllt laut und sagt, schwimm mit, geh mit, mach mit, ich führe euch zu meinem verheißenen Land. Aber da, wo er uns hinführt, ist zu seinem versprochenen Verderben in der Hölle. Weil er ein Lügner ist, ein Mörder und ein Zerstörer. Jesus kam, damit wir das Leben haben und das Leben in der Fülle. Und übrigens, ich wollte das früher sagen, aber ich muss das auf jeden Fall sagen. Offenbarung 5, Vers 5 sagt Folgendes. Jesus ist der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids. Ein brüllender Löwe will sein Revier verteidigen. Aber was passiert mit diesem brüllenden Löwe, wenn ein größerer, stärkerer, mächtigerer Löwe erscheint? Da muss er sein Territorium abgeben. Und liebe Geschwister, Jesus ist der stärkste Löwe des Universums. Und er ist kuschelig. Aber nicht mit Satan. Nicht mit Menschen, die ihn und seine Kinder zerstören wollen. Und die Dämonen hatten recht, als sie vor ihm Angst hatten. Sie wissen, was auf sie zukommt. Auf welcher Seite bist du? Und wie lebst du mit dem Herrn? Lass uns beten. Vater, wir